Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 20. März 2024. Toni Freusi und Markus Somm. Der Benny Gaffner, unser ehemaliger Kollege bei der Basler Zeitung, der nachher beim Tagesanzeiger eine Zeit lang war und geduldet worden ist und nachher rausgerührt worden ist, hat eine neue Arbeitsstelle, nämlich bei der Jungfrau-Zeitung, und hat eine saugute Geschichte über Deo und Gerlafingen.
Dominik, komm da kurz. Ja, Stahl Gerlafingen, der grosse, einer der letzten grossen Stahl. Fabrik, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, in der Schweiz, grosse Unternehmung mit 500 Angestellten, die haben grosse Probleme, das ist bekannt, seit eigentlich Mitte März schon vorher hat man Gerüchte, wie es davon gehört, der Kanton Solothurn ist in Aufregung, insbesondere auch die Sozialdemokraten dort, oder? Das ist nämlich ihre Homebase sozusagen, ihre Wählerschaft von der SP Solothurn, und zwar soll eine von zwei Produktionslinien stillgelegt werden, und der Grund sei der unfaire Wettbewerb beim Export in die EU. Dieser Geschichte ist der Benny Gaffner nachgegangen, und er hat herausgefunden, und das ist schon noch verrückt, die EU tut einfach das Freihandelsabkommen von 1972 mit der Schweiz nicht einhalten, sondern die Schweiz so behandeln wie irgendwelche Drittländer und tut die mit letztlich diskriminieren, tut sich abschotten. Und ich habe immer gemeint, Schweiz ist doch, wir sind doch die grossen Abschotter eigentlich, aber nein, da ist es eben die EU, die sich nicht am Vertrag hält.
Und das ist jetzt nicht eine neue Massnahme, nicht einer von diesen berühmten neuen Nadelstichen, wo die EU ansetzt, um uns weich zu bringen. Das ist nicht der Punkt, sondern das ist wahrscheinlich schon länger der Fall.
Genau, man hat das eingeführt im Rahmen des Wirtschaftskriegs mit dem Donald Trump, oder? Also das ist, aber man hat dort einfach die Schweiz dann gerade auch noch so damit beleidigt und einfach so da, wie wenn wir irgendwie Amerika wären und Trump-Country wären, oder? Und das führt jetzt nach mehreren Jahren einfach dazu, dass sich das nicht mehr lohnt, in der Schweiz herzustellen. Der Export ist zurückgegangen von 7'000 bis 13'000 Tonnen noch auf 2'600 Tonnen.
Gut, also es ist ja wieder klar, Seco ist gefragt. Also das wird jetzt Helene Budliger unbedingt intervenieren, mal zeigen, wie man mit der EU umgeht, wenn man wirklich von Augenhöhe kann reden. Weil unsere EDA-Diplomaten, die zwar alle mehr oder weniger der SP näher stehen, aber den Arbeiter von Gerlafingen stehen vielleicht weniger näher. Sie haben eher das Gefühl, man darf jetzt die EU, die grosse EU, ja nicht verschrecken, ja nicht hässig machen. Gestern haben wir das ja besprochen, der Maros Sefcovic hat noch uns auch in der per NZZ mitteilt, dass jetzt Horizon sofort wieder plötzlich logisch möglich ist, dass unsere Forscher sich doch bewerben. Ich meine, das ist ja, was ist das für ein Rechtsstaat, der einfach so tak tak aus Willkür sagt, ja, jetzt ist er brav gewesen, der kleine Schweizer, jetzt tun wir dem wieder ein bisschen Horizon geben. Und bei den Stahlkocher, das interessiert natürlich unsere Professoren nicht. Dort tun sie jetzt wahrscheinlich sehr lange warten. Ich würde jetzt schätzen, nicht mehr wundern, wir müssen es ein bisschen verfolgen, wie jetzt hier Bern reagiert. Machen sie etwas oder lassen sie das einfach irgendwie versanden?
Gut, ja, gut. Und was auch noch wichtig ist, weißt, Befürworter von den Rahmenverträgen argumentieren ja, es brauche jetzt Rechtssicherheit. Oder? Und das Beispiel, wie die EU mit dem Freihandelsabkommen von 1972 umgeht, das zeigt, wie Rechtssicherheit aussieht à la Brüssel.
Genau, und es ist eben auch wirklich ein totales Missverständnis. Was tut eigentlich Rechtssicherheit am meisten sichern? Und da gibt es einen Grund, warum die Schweiz eben wirklich immer sehr rechtssicher war. Das politische System spielt eine Rolle. Bei uns ist es eben sehr schwierig, das Gesetz zu ändern. Wir wissen, die Verfassung ist noch schwieriger zu ändern. Es geht alles langsam, und das hat Rechtssicherheit gebracht seit 150 und länger Jahren. Und in der EU, wo eben eine Kommission relativ viel kann selber entscheiden und auch eine Bürokratie dort ist, die die ganze Zeit irgendwelche Richtlinien kann verabschieden kann und dann ein paar schläfrige Minister im Ministerrat das schnell durchwinken, die können viel schneller das Zeug auch ändern. Und das ist genau der Grund, warum die Rechtssicherheit eigentlich in der EU natürlich viel weniger gross ist als in der Schweiz. Gehen wir zu einem anderen sehr schönen Thema. Es wird ja bald Ostern. Und Ostern ist immer natürlich die grosse Zeit, wo man tut sogenannte Diesel-Eier suchen. Nein, gut, das ist jetzt sehr, sehr schwer zu verstehen. Wir haben einen Gott eingerichtet, Diesel Doris, weil wir ja erfahren haben, ihr könnt euch erinnern, Doris Leuthard, die ehemalige UVEC-Vorsteherin und Tesla-Fan-Bundesrätin. Die hat ja als Bundesrätin einen Tesla müssen kaufen. Tesla ist eines der teuersten Autos der Welt, aber das kann ja unser Bund kann ja das zahlen für seine Bundesräte. Und kaum ist Doris Leuthard nicht mehr Bundesrätin und muss selber zahlen und ist vielleicht auch einfach interessiert an einem Auto, das fährt und das gut ist, hat sie sich einen Diesel gekauft. Und aus dem Grund haben wir Diesel Doris geehrt mit dem Begriff Diesel Doris. Und mit dem Gold könnt ihr jetzt einen Rabatt bekommen. Dominik, um was geht's?
Ja, man kann ja sagen, dass Doris Leuthard der Schweiz mit ihrer Energiestrategie ein ziemliches Ei gelegt hat. Und darum kann man eben mit dem Code Diesel Doris jetzt an Ostern nämlich Geld sparen. Man kann ein Abo lösen beim unternebelspalter.ch. Ich das unten verlinken. Da kommen wir direkt dorthin. Da könnt ihr auswählen, was für ein Abo das ihr wollt, wie lang und ob ihr online wollt oder das Magazin. Oder am besten das Kombi-Abo gerade mit beidem für ein ganzes Jahr. Und das gibt es mit 50% Rabatt, wenn ihr eben dann beim Checkout, also am Schluss kann man dann den Rabattcode eingeben, Diesel Doris eingeben, ohne Bindestrich, einfach in einem Wort zusammen klein geschrieben, einfach Diesel Doris, Diesel Doris, Diesel Doris und dann könnt ihr profitieren von dem einmaligen Osterangebot.
Genau, also Diesel-Eier, Diesel-Abo, Diesel Doris. Wir sind gespannt, wer da alles den Code sich gut merken kann. Gut, wir gehen zum nächsten Thema, die Lohnstrukturerhebung. Ist wieder bekannt worden. Das Bundesamt für Statistik tut alle zwei Jahre alle Löhne untersuchen in der Schweiz. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
Ja, das Interessante ist, die Löhne in der Schweiz, die sind gut. Entgegen so ein bisschen der Kaufkraft oder ja, es ist natürlich nicht das Gleiche, aber die Löhne in der Schweiz sind gut, sie sind angestiegen. Und das andere, wo ich darüber gestolpert bin, ja, schon wieder, der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein wird schon wieder kleiner und damit verschwindet er an sich. Vor allem, wenn man dann eben nicht einfach die rohe Zahl nimmt, die ist immer noch 9,5% Unterschied. Aber wenn man dann das schaut, wie das erklärbar ist durch Teilzeit, durch verschiedene Branchen und so weiter, dann verschwindet an sich der Geschlechterunterschied. Die sogenannte Lohndiskriminierung von der Frauen, die ist also fast nicht mehr zu finden. Und das ist etwas, ist ja lustig, wo man schon länger aus Studien weiss, dass es eigentlich nur noch statistische Zufälle sind.
Genau, das ist das eine, was interessant ist. Es sind noch andere Sachen sehr interessant. Schaut das an. Ich habe auch ein Memo zu dem Thema geschrieben. Zum Beispiel, was interessant ist, du hast gesagt, die Unterschiede, die immer kleiner werden. Es gibt aber auch Unterschiede, die immer grösser werden. Und ein Unterschied, der immer grösser wird, ist zwischen den Leuten, die Beamte sind, die also von unseren Steuergeldern leben und in der Verwaltung arbeiten oder in staatsnahen Betrieb und diesen Leuten, diesen armen Siechen, die am Markt überleben müssen, die in der privaten Wirtschaft sind. Und da ist also wirklich interessant, der Medianlohn in der Schweiz für jemanden, der im öffentlichen Sektor arbeitet, ist jetzt bei 8'094 Franken. Der Median ist insofern ist interessanter, weil das zeigt eigentlich mehr so ein bisschen die Situation der Löhne, nicht der Durchschnittslohn, weil dort die höheren Einkommen natürlich eine gewisse Verzerrung bringen. Der Median heisst, also die Hälfte der Beamten verdient 8'094 Franken oder mehr und die andere Hälfte verdient weniger. Wenn man aber in der Privatwirtschaft arbeitet, zum Beispiel wie der Dominik und ich, dann ist der Medianlohn in der Schweiz 6'510 Franken. Also es ist ein deutlicher Unterschied, 1'500 Franken Unterschied. Und wenn man sich überlegt, dass jemand, der beim Staat arbeitet, null Risiko hat, der kann fast nicht mehr entlassen werden. Er hat aber auch kein Risiko, was Konjunktur betrifft. Oder? Also dem Staat geht es eigentlich immer gut, ob Wirtschaftskrisen oder nicht, die Einnahmen sprudeln. Wir müssen die Steuern einfach zahlen. Er nimmt vielleicht ein bisschen weniger Steuern ein, aber das hat ja nie eine Auswirkung auf den Lohn von einem Beamten. Während in der Privatwirtschaft, wenn eben die Konjunktur nicht gut ist, dann werden erstens Arbeitsplätze abgebaut und vor allem auch kann es durchaus sein, dass er, wenn er zum Beispiel einen neuen Job sucht, eben nicht so viel verdient, weil die Krise sich bemerkbar macht. Das ist ja eigentlich absolut stossend, das ist eine Sauerei und im Prinzip ist das absolut eine wichtige Aufforderung an alle bürgerlichen Parteien. Schaut endlich, dass das aufhört, dass unsere Beamten nicht nur Privilegien haben, weil sie praktisch todsichere Arbeitssicherheit haben, Arbeitsplatzsicherheit haben, sondern dass sie Gopferdeckel nicht einen höheren Lohn noch bekommen für das, dass sie den ganzen Tag den Gummi und Akten schieben. Das geht einfach nicht.
Ja, und vor allem, du hast es erwähnt, es sind noch andere Arbeitsbedingungen, also bis höch über den Medianlohn raus, tut man Minuten, die Minuten aufschreiben, kompensieren, doppelt kompensieren. Es gibt Ortszuschläge, man rutscht auch mehr oder weniger automatisch innerhalb von dieser Gehaltsklasse, wo man ist, jedes Jahr weiter auf Richtung Maximum. Es ist einfach, und du hast es richtig gesagt, und dann gibt es vor allem nicht den gleichen Druck natürlich, weil man nichts muss herstellen, was letztlich produktiv ist. Und die Bürgerlichen sollten sich wieder daran erinnern, oder? Wohlstand wird kreiert von Menschen, die im Wettbewerb etwas herstellen. Das sind die normalen Menschen, die nach Obligationenrecht angestellt sind. Die tun etwas herstellen, das Wohlstand kreiert. Beim Staat tut man den Wohlstand konsumieren. Das ist eine alte Weisheit. Es ist nicht so, dass es die nicht braucht. Versteht mich nicht falsch. Aber wir müssen schauen, dass es nicht zu gross wird und wir müssen schauen, dass die nicht zu gut verdienen. Das ist auch noch, dann ein bisschen moralisch, muss jetzt halt auch noch werden, ein Gebot von der Fairness, wo man auch mal noch wieder daran erinnern, es ist nicht fair, wenn die einen sehr viel mehr verdienen und gleichzeitig die besseren Bedingungen haben als die anderen und dann eben auch noch den Wohlstand konsumieren statt produzieren.
Genau, und das sind nachher die gleichen Beamten und ich sage extra Beamte, da werden sich jetzt wieder viele Leute darüber aufregen und werden mich belehren und mir lange E-Mails schreiben, es gibt nur noch Staatsangestellte und so weiter. Ja, ich weiß schon, warum man den Begriff verändert hat, weil der Nebelspalter schon in den 30er, 40er und 50er Jahren sich ab und zu lustig gemacht hat über die Beamten. Es sind Beamte. Und der wichtige Punkt, du hast es erwähnt, sie sind nicht ausgesetzt dem Markt, das ist ganz wichtig. Sie tun unser Geld konsumieren oder man kann auch sagen verbrennen. Und was auch noch wichtig ist, du hast angesprochen, Fairness. Da muss ich leider sagen, es sind ja die gleichen Leute, die Fairness immer bei den anderen, bei den privaten Unternehmen einfordern und Fragebögen verschicken und Umfragen machen und eben die Lohnstrukturenhebung geht teilweise auch in das rein, dass man sagt, eben, sind die Geschlechterunterschiede bei der Lohnfestsetzung, sind die wirklich nicht mehr so gross und tun ihr euch bemühen und dann müssen sich die Unternehmen müssen sich dann alle rechtfertigen mit langen Berichten, wo irgendein Beamter dann wieder fressen kann. Das sind nicht die Leute, die für Fairness sorgen, wenn es um die eigenen Löhne geht. Nur ein kleines Detail übrigens, auch der Unterschied zwischen Mann und Frau, also zwischen den Löhnen, die man überkommt in der öffentlichen Verwaltung und den Löhnen, die man überkommt in der Privatwirtschaft. Siehe da, auch die sind grösser. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist grösser, was den Lohn betrifft, in der Verwaltung, im öffentlichen Sektor, als in der privaten Wirtschaft. Und das sind die gleichen Leute, die die ganze Zeit den privaten Unternehmer kritisieren und auffordern, er soll endlich Fürschi machen. Man kann sich erinnern an Simonetta Sommaruga, die mal die Augen gedrüllt hat, wenn sie wieder hat müssen über diesen Skandal reden. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, passt aber sehr gut zum Thema. Der Friedrich von Hayek, einer von den ganz grossen Ökonomen vom 20. Jahrhundert, Nobelpreisträger, ehemaliger Österreicher, dann England, nachher Amerika, dann wieder Deutschland. Ja, um was geht's?
Ja, sein Buch, sein wahrscheinlich wichtigste, berühmteste Werk, «Der Weg zur Knechtschaft», das ist im März 1944 erschienen, das ist vor 80 Jahren. Es ist ein ganz wichtiges Buch, es ist auch auf unserer Bücherliste für freie Menschen und solche, die es werden wollen, weil er hat in diesem Buch eigentlich aufgezeigt, was passiert, wenn man eben eine Kriegswirtschaft, die vielleicht im Krieg nötig ist, nachher nicht wieder befreit von staatlicher Einflussnahme. Also wenn man, er hat letztlich die These auch bewiesen in diesem Buch, können aufzeigen, wenn der Staat in die Wirtschaft eingreift, wenn er von oben ab, top-down, Industriepolitik macht, so wie es der Herr Sefcovic gestern in der NZZ als toll und super von der EU gepriesen hat, wenn er alles dirigistisch regelt, wenn Politiker so tun, das könnten sie Unternehmen besser führen als freie Menschen, dann bleibt eben auch die individuelle Freiheit, die politische Freiheit auf der Strecke. Dann ist das graduell, nicht von heute auf morgen, aber dann ist das ein Weg in die Knechtschaft. Also die individuelle Freiheit, die braucht auch Wirtschaftsfreiheit. Freiheit ist letztlich ein grosses Ganzes. Und damit die Freiheit bestehen bleibt, braucht es letztlich eine Zurückbindung vom Staat, eine Zurückbindung von der staatlichen Dirigismus, sagt man dem, also wenn der Staat eben die Wirtschaft dirigiert und sagt, wo was muss gebaut werden, was man jetzt muss transformieren. Und Das Buch ist hochaktuell, weil wir heute ja einerseits wegen dem Krieg in der Ukraine, Ursula von der Leyen hat bei ihrer Kandidatur erneut als EU-Kommissionspräsidentin ja gesagt, wir müssen jetzt die EU müssen wir umwandeln in eine Kriegswirtschaft, oder? Das ist eine direkte Drohung an Menschen, die frei sind. Und auf der anderen Seite wegen dem Klimawandel, oder, gibt es auch die Bestrebungen, letztlich dirigistisch die sogenannte Transformation der Wirtschaft anzuprügeln und anzudirigieren. Und es hat gestern eine Veranstaltung in Berlin stattgefunden, die insofern interessant war, dass nicht nur Kaja Kallas auftreten ist, eine liberale Ministerpräsidentin von Estland, sondern auch zwei Personen aus der deutschen Regierung, nämlich der Olaf Scholz, der vor allem sich selber gelobt hat, und dann der Christian Lindner, der deutsche Finanzminister und FDP-Chef, der so ein bisschen Spitze gegen seinen Regierungschef gemacht hat. Aber ja, letztlich muss man sagen, in Deutschland ist man auch voll in einer Top-Down-Politik, wo eben Politikerinnen und Politiker und Verwaltung befiehlt, was die Wirtschaft zu machen hat.
Genau, es ist also ein bisschen grotesk. Es ist wie wenn unsere Beamten, die überbezahlt sind, jetzt plötzlich würden den Kapitalismus feiern und würden sagen, ja, der Hayek sei einer der grössten Denker der Welt. Das passiert nicht, muss man keine Angst haben, in der Bundesverwaltung gibt es niemanden, der Hayek gelesen hat, wahrscheinlich. Oder zwei, drei Leute gibt es schon. Die sollen sich melden, sie können mir anrufen, ich würde gerne ein Gespräch führen mit ihnen und alle anderen können ja weiter Karl Marx lesen. Gut, haben wir noch ein anderes Thema? Ja, wir haben ein anderes Thema. Auch einer von unseren absoluten Lieblingen unter den Journalisten, muss wirklich sagen, einer von den besten, ausgewogensten, neutralsten, euroskeptischsten, erfahrenen Männer, das ist der Stefan Israel. Das ist einer von den besten Korrespondenten, die wir je hatten in Brüssel. Er ist so ein guter Korrespondent, dass die meisten Leute, die in der EU leben und ihn lesen, gar nicht merken, dass der vielleicht irgendeinmal etwas zu tun hat mit der Schweiz und vielleicht einen anderen Blick könnte haben. Das ist eigentlich, also ich würde, wenn ich jetzt EU-Kommissar wäre, würde ich den Stefan Israel schon lange anstellen, für Pressemitteilungen zu verfassen. Man kann es nicht besser machen. Um was geht es, Dominik?
Ja, dann nützt er natürlich der EU-Kommission weniger als jetzt. Oder faktisch ist er jetzt auch der Pressesprecher von der EU-Kommission. Allerdings schafft er beim Tagesanzeiger und ich kenne ihn dort schon lange. Er tut immer genau das erzählen, was die EU-Kommission von ihm erwartet. Es ist nicht bekannt, dass er jede EU-Kommission kritisiert hätte. Höchstens, dass sie vielleicht hat er mal geschrieben, dass sie zu wenig hart mit der Schweiz umgeht oder so. Sonst tut er das genau alles nachgezeichnet. Das macht er auch in einem Kommentar, der gestern Abend noch online gegangen ist. Komischerweise schreibt er genau das Gleiche wie der Tobias Gaffafer am letzten Samstag, ist es glaube ich, gewesen, und wie Andrea in der NZZ und Andrea Kutschera am Sonntag in der NZZ am Sonntag. Jetzt kommt noch das zweite Echo aus Brüssel. Er schreibt, ja, also jetzt müssen unbedingt die Befürworter von einem Deal, von diesen Rahmenverträgen, müssen jetzt aus der Deckung kommen. Das ist genau das Gleiche, wie die anderen beiden geschrieben haben. Und sie dürfen das Narrativ nicht länger den Gegnern überlassen, oder? Auch das hat man bei Disney können lesen. Und vor allem auch die Elisabeth Schneider, du erinnerst dich, hat gesagt, ja, man müsse jetzt eine politische Erzählung, warum die Verträge Sinn machen, müssen wir jetzt bringen. Ich meine, das ist völlig absurd, das muss man eigentlich zuerst bringen, bevor man geht verhandeln. Nicht einfach verhandeln und nachher, jetzt müssen wir noch ein Narrativ haben, wo man den Leuten um die Ohren hauen könnte, damit man sie könnte, wie das Stimmvieh an die Urne bringen. Und es kulminiert dann darauf, einen dritten Anlauf wird es nicht geben. Das ist ein neuer Gedanke, das finde ich toll, Stefan Israel. Das finde ich gut, da werden wir darauf behaften. Wenn der Anlauf auch wieder scheitert und ich gebe es zu, ich hoffe das, weil die Verträge, auch wenn es jetzt noch verhandelt wird, kommen ziemlich sicher nicht sehr gut raus, dann sind wir froh. Dann ist es fertig, dann gibt es keinen dritten Anlauf, weil ich glaube, das würde mein Herz nicht überleben.
Oh, also der Stefan Israel bleibt ja. Also der muss schon noch ein Zeitchen schreiben. Von dem her nehmen wir an, es kommen noch 3, 4, 5, 6, 7 Anläufe, weil sonst der Stefan Israel eigentlich seinen Job eigentlich verliert, weil er ist, er wird zwar bezahlt von einer schweizerischen Firma, aber eigentlich wird er. Also ehrlich ist das ein super Pressesprecher, der da gratis arbeitet für die EU. Also muss ich sagen, ich habe gewisse Bewunderung für die EU-Kommission, dass sie so viele Schweizer Journalisten dazu gebracht hat, dass sie ohne dass sie überhaupt Geld bekommen, die ganze Zeit die Interessen der Kommission verbreiten in der Schweiz. Kommt mir ein bisschen so vor, wie sind die Korrespondenten, die linken Korrespondenten, die es gegeben hat in Moskau unter dem Stalin, die ganze Zeit geschrieben haben, wie das toll ist, in der Sowjetunion, wie irrsinnig einer der berühmtesten war, von der New York Times, der hätte nicht einmal gemerkt, dass in der Ukraine eine Hungersnot gibt. So weit geht es nicht mit Stefan Israel. Es ist nicht so, dass in Brüssel jetzt irgendwie die Leute verhungern. So ist es nicht. Aber es ist also schon eine Schande. Der ist so seit etwa 20 Jahren, tut der uns mit seinem EU-Sound beschallen. Wäre vielleicht auch mal Zeit, dass man da vielleicht mal eine neue, frischere Stimme installieren würde. Gut, wir haben noch ein anderes Thema, Neutralitätsinitiative, eine Initiative von der SVP, die sei zustande gekommen, Dominik.
Ja, das meldet der Blick und er bezieht sich auf den früheren SVP-Nationalrat Walter Wortmann aus Solothurn, wo bestätigt, dass 110'000 Unterschriften bereits beglaubigt sind von den Gemeinden. In der Regel sammelt man dann noch ein bisschen weiter, bis man so ein bisschen bei 120, 125 ist, damit man eine Sicherheitsmarge hat. Aber muss ich sagen, die Initiative ist dann doch relativ rasch zustande gekommen und ohne, dass man irgendwie so Geschichten gelesen hat, wie bei anderen Initiativen, vor allem auf bürgerlicher Seite, ja, es wird knapp, wir sammeln noch und wir müssen jetzt noch und irgendwie noch Gas geben und so. Nein, das ist wirklich so, offenbar funktioniert die Neutralität gut, das funktioniert, wenn man Unterschriften sammelt für die immerwährende und bewaffnete Neutralität, wie sie im Initiativtext heisst.
Genau, und das Ziel ist ja richtig. Also wir sind ja beide absolut der Meinung, Neutralität, und sie muss bewaffnet sein und sie muss immerwährend sein. Das gehört zu der Schweiz, das ist wichtig. Gehört schon seit dem 16. Jahrhundert zur Schweiz, da ist gar keine Differenz. Wir sind nicht so sicher, ob das jetzt eine gute Idee war, ob das wirklich mehrheitsfähig ist, die Initiative. Und wenn sie eben durchgeht, dann haben wir nachher ein Geschenk, dann können alle immer, zum Beispiel der Stefan Israel wird das dann die ganze Zeit sagen, ja, Neutralität ist ja gar nicht mehr beliebt, die Leute wollen das gar nicht mehr, wir brauchen jetzt einen NATO-Beitritt, dann kann der Stefan Israel auch noch über NATO-Anliegen schreiben aus der Sicht von der NATO, das kann er auch ganz gut. Also ist er wirklich über Multizweck, ein Multizweck-Journalist, einfach immer auf der Gegenseite von der Schweiz. Weiss nicht warum, aber da wollen wir jetzt nicht vertiefen. Gut, das war es von Bern einfach an dem 24. März 2020. 24, nein, der 20. März, Entschuldigung, der 20. März 2024, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast und macht das. Dann würde ich noch darauf hinweisen, dass wir beide ein Newsletter rausgeben. Mein Newsletter heisst Memo, der kommt jeden Tag. Und der Dominik hat ein Newsletter, der jede Woche kommt, das Bundeshausbriefing. Dort haben wir eigentlich immer unglaublich viele Informationen, dann auch eine gewisse Einordnung, natürlich aus einer liberalen Sicht. Wer das will, sollte das unbedingt abonnieren, kann man ganz leicht abonnieren, beim nebelspalter.ch. Da sehen wir auch, was wir schriftlich zu der Zeit so uns für Gedanken machen. Das war es. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt euren Freunden von uns erzählen und tönt vor allem uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.